Hast du einen geilen Einstieg?
Einen geilen Einstieg?
Ja.
So einen richtig geilen Einstieg?
Ja, so was ganz Besonderes diesmal. Was so ein Einstieg, wo keiner aussteigt.
So, wo man einmal einsteigen und nie wieder rausgehen.
Wo man so in die Folge hineingezogen wird. So, weil es so spannend ist.
Wir starten mal mit einem Cliffhanger. Also, wie schon beim letzten Mal angekündigt von dem großartigen, mir gegenüber sitzenden Hannes, wird er heute eine Ankündigung machen. Denn er hat
ich
es
bin
ja
schon wieder kurz. Der Sebastian Kurz macht immer die Ankündigung für die Pressekonferenz.
Aber wir kündigen hiermit an, dass das letzte Mal schon angekündigt wurde.
Und dass er heute was ankündigt.
Dass er heute was ankündigt, der Hannes. Und das kommt im Laufe dieser Sendung. Wir verraten nicht, wann genau. Das heißt, dranbleiben lohnt sich.
Okay, also ich kündige jetzt gleich mal an. Wenn es ausgestrahlt wird, ist Donnerstag. Es wäre extrem super von euch allen, wenn ihr um 20.15 Uhr einfach mal ProSieben auftritt. Und nicht vor 21.45 Uhr abdreht. Das wäre ganz toll. Vielleicht sieht man da das eine oder andere bekannte Gesicht.
Da bin ich aber gespannt.
Was
ist da los? Also ich muss sagen, da werde ich mir wohl jetzt extra noch einen Fernsehzugang zulegen müssen, um da zu schauen oder im Livestream irgendwie mal verfolgen.
Das wäre sehr sinnvoll. Also wie gesagt, Donnerstag ProSieben, ich nenne mal die Folge vielleicht, Germany Next Topmodel ist die Sendung.
Habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie
gehört?
Na, ist einfach eine spannende Sendung und vielleicht gibt es da was ganz was Besonderes dieses Mal, was uns durchaus schon seit November beschäftigt.
Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt.
Und das Lustige an dieser Sache ist, nächstes Mal, da kündigen wir jetzt gleich wieder an, gibt es dann eine super Spezialfolge, wo man mal ein bisschen was erzählt über das Ganze.
Die super Spezialsendung.
Genau, das ist der Jingle dafür. So, jetzt haben wir Schluss, 2 Minuten umsonst geplappert. Also bitte, wenn ihr das heute am Donnerstag hört, schaut ProSieben und wie gesagt, nicht vor 9:45 abdrehen. Das wäre super. Dann bitte um ausreichend Feedback zu dieser Sendung. Das würde uns alle sehr freuen. Und ja. Das war's eigentlich.
Der ProSieben Filmfilm am Donnerstag.
So, jetzt ist wieder genug. Was haben wir denn heute sonst noch so oben stehen?
Wir haben als erstes, ich fange mit einem Thema an, heute, wir nehmen auf am Dienstag, der 4. Mai, du hast gerade schon angekündigt, am Donnerstag, 6. Mai sind bestimmte Dinge. Es ist so, dass ich gelesen habe, dass alles, was in Österreich an Lebensmitteln gekauft wird bis zum 2. Mai, statistisch gesehen im Müll landet de facto. Die Lebensmittelverschwendung ist so stark angestiegen über die letzten Jahre, dass wir tatsächlich quasi alles, was bis 2. Mai gekauft wird, de facto statistisch gesehen entsorgen. Und das hat mich ehrlicherweise richtig schockiert.
Ja.
So.
Nein, das Schlimme ist, es schockiert, aber es überrascht mich irgendwie nicht, weil vor Jahren, glaube ich, haben wir sogar hier mal gesprochen, We Feed the World, ein Film, wo es darum ging, oder eine Dokumentation, wie viel Brot zum Beispiel weggeschmissen wird. Und das war, wie das Ganze, oder in Wien wird so viel Brot weggeschmissen, wie Graz, die zweitgrößte Stadt, braucht.
Stimmt, das hast du erzählt, ja. Es ist erschreckend und ich möchte einfach diese Möglichkeit nutzen, dass sich jeder da an die eigene Nase greift und mal überlegt, okay, muss ich das denn alles wegschmeißen? Kann man sich da nicht was überlegen? Es gibt ja tolle Aktionen auch. Wir haben auch über die App schon mal gesprochen, die Too Good To Go App zum Beispiel, wo ja Unternehmen oder auch Geschäfte Lebensmittel zu günstigeren Konditionen kurz vor Ladenschluss noch weggegeben und verkaufen, bevor sie es entsorgen müssen. Was ich eine super Aktion finde, sowas sollte es noch viel mehr geben. Aber ich glaube, jeder kann auch mal für sich selbst überlegen, muss ich das immer gleich wegschmeißen? Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel. Brot, was schon zu lange liegt, zu trocken ist. Entweder, erstens kann man Brot oder Gebäck nochmal aufbacken, wenn man es kurz nass macht, dann in den Ofen tut, ist es meistens wieder ganz gut.
Ist das dein Lifehack jetzt?
Das ist ein Lifehack tatsächlich, aber funktioniert. Wenn es schon zu lange liegt, jetzt, ich spreche nicht von schimmeligem Brot, das muss man gleich dazu sagen, aber wenn es schon zu lange liegt, hier noch so ein kleiner Tipp, Brot in dünne, kleine Stückchen und Scheiben schneiden und dann in eine Schüssel geben, dort ein bisschen Öl rein, ein bisschen Knoblauch, vielleicht Chili und ein paar Kräuter, ein bisschen Salz, je nach Geschmack. und das Ganze dann auf dem Backblech, natürlich bitte Backpapier drunter legen, im Ofen, so für eine Viertelstunde bis 25 Minuten bei mittlerer Hitze backen und dann hat man selbstgemachte, total köstliche Brotchips. So, hier, also darauf achten.
Ja, super gemacht. wenn du dafür jetzt noch das Cook and Grill Gewürzsalz nimmst, ist alles super.
Absolut.
So, weißt du, was ich mit dem Brot mache?
Enten füttern?
Nein, keine Enten. Hirsche.
Hirsche?
Hirsche. Wir gehen Hirsche füttern. Oder?
Ja klar, du musst ja das nächste Essen wieder an.
Ja, genau. Oder die Schafe. Wir haben in der Umgebung Hirsche
und Schafe.
Und Schafe. Und beide bekommen bei uns das alte Brot.
Okay, finde ich eine schöne Lösung. Zumal.
Und zum Beispiel. Also wir führen überhaupt so Sachen wieder zurück in die Natur. Was ganz was anderes, der Bioabfall zum Beispiel, der landet bei uns tatsächlich auf dem Komposthaufen und wir machen daraus wieder Erde.
Finde ich gut.
Ja?
Finde ich gut und so sollte das auch mehr sein. Ich glaube, da braucht es auch einfach noch mehr.
Da gibt es ja überhaupt dieses eine für Städter, wo das jetzt nicht geht. Wie heißt das geheißen? Wurmkiste, oder?
Diese, ja, wo du daheim diese Würmer in dieser Kiste hast und die zersetzen dir dein Biozeugs, verdauen das irgendwie und dann kommt Erde unten raus, genau.
Genau, das Gacki ist dann die Erde. Oder so irgendwie.
Kann man dann seinen Basilikumtopf im Wohnzimmer wieder drin einpflanzen. Na, funktioniert aber gut. Aber ich fand es trotzdem erschreckend, weil 2. Mai ist fast die Hälfte des Jahres. Also das muss man einfach sich mal vorstellen.
Abartig, ja. Und das muss sich auch ändern jetzt. Aber da können wir jetzt, glaube ich, die Pandemie nicht heranziehen. Aufgrund der Pandemie wird sich das wahrscheinlich nicht ändern.
Für mich ist die Frage, das würde mich tatsächlich interessieren, das geht jetzt aus den Infos nicht hervor, ob das nur vom letzten Jahr her gerechnet ist. Mich würde interessieren, ob das zu- oder abgenommen hat durch die Pandemie, dadurch, dass Restaurants an sich nicht offen haben. Würde mich wirklich interessieren, ob sich das verändert, denn ich glaube fast, dass Privathaushalte mehr entsorgen als Restaurants zum Beispiel. Ich glaube, Restaurants achten sehr drauf, möglichst viel zu verarbeiten von den Sachen.
Ja, weil sie kosteneffizienter einfach sein müssen. Ja.
Und ich glaube, dass es demnach tatsächlich durch die Pandemie tatsächlich sogar schlechter geworden ist, weil die Leute mehr daheim kochen, mehr einkaufen oder irgendwelche Hamsterkäufe machen und dann drauf kommen, oh, warte mal, 5 Brokkolis in 2 Tagen, so viel kann ich gar nicht essen.
So sehr schmeckt mir Brokkoli gar nicht. Oder die kennen das vielleicht gar nicht. Sie dachten sich, das ist Salat oder so.
Beim Brokkoli übrigens kann man scheinbar ja diesen Strunk auch irgendwie verarbeiten und tatsächlich zu sich.
Ich habe letztens Spargel gemacht.
Am Grill?
Nein.
Ich war jetzt so naheliegend, sorry.
Nein, war nicht. Ich habe jetzt kurz überlegt, weil am Grill ging er auch. Aber nein, war nicht am Grill. Aber der ist mir gar nicht so schlecht gelungen und ich kannte es überhaupt nicht. Und jetzt habe ich mir da mal durchgelesen, wie man so eigentlich Spargel kocht.
Weißen oder grün?
Weißen habe ich gemacht.
Okay.
Was man da so machen muss und was man wegschneiden muss, schneidet man es vorher weg, bevor man es ins Wasser schmeißt. Salzt man das Wasser, muss man schälen und so weiter. Und eigentlich habe ich das ganz gut gemacht. Kleiner Tipp, auf der Verpackung von so einem Spargel, dieses Papier, was da rundherum ist, dort steht auch immer so ein Serviertipp und so. Und dort erklären sie ziemlich gut, wie man zu tollen Ergebnissen kommt.
Cool. Ich gebe auch noch einen Tipp. Ich empfehle, auf dem Südbahnhofmarkt in Linz oder generell auf dem Markt einkaufen zu gehen, wenn man nämlich bei Spargel nicht unbedingt die gesamte Stange braucht, weil man es zum Beispiel im Risotto macht oder so. Bei grüner Spargel im Risotto ist sehr gut. Dann kann man auf den Markt gehen.
Du bist heute wirklich wie der Tim Melzer quasi.
Ich bin heute wie
Melzer und Rauer. Überhaupt bist du ziemlich gut drauf heute. Und lustigerweise, wie du heute reingegangen bist ins Büro, warst du so beschissen drauf. Und jetzt hast du mit uns Mittag verbracht und auf einmal ist alles wieder gut.
Immer wenn ich in deiner Nähe bin, steigt meine Laune. Du bist einfach mein Stern.
Ich bin deine Schokolade.
Mein gute Launebär. Ja, jetzt kommt der Schokolade, kommt ja gleich. Die Überleitung nämlich. Ich möchte noch eins abschließen, nämlich meinen Spargeltrip. Auf dem Markt gibt es meistens Bruchspargel. Den gibt es im Geschäft ganz selten, aber auf dem Markt, der kostet nur einen Bruchteil. Bruchspargel.
Drum heißt er auch so, oder?
Das ist ein guter Witz. Aber
den gibt's warum doch, heißt Bruchspargel?
Weil er gebrochen ist schon, in kleine Stückchen. Der ist quasi, aber den kannst du als ganzen Bund nicht mehr verkaufen. Kaufst du dann viel günstiger und ist für Risotto, für angebratene Spargelstückchen und so sehr empfehlenswert und hilft auch zu sparen.
Also so. Was wir jetzt mal einführen müssen, ist, dass ich dich mal hier filme beim Aufnehmen, weil du hast eine Gestik hier die ganze Zeit, wie wenn du gerade die Kochtöpfe vor dir stehen hättest und hier alles mit Butterschmalz rausbrätst. Also.
Kommen wir zur Schokolade. Wirklich, wir merken schon, heute ist die Essens- und Kochsendung.
Was nehmen wir denn vom Titel her? Irgendwas Kulinarisches?
Ja, Hirsche und Schafe. Hast du ja schon definiert. Ja, irgendwas Kulinarisches. Wie heißt der Fidel Castro heißt der, glaube ich, vom Tim Melzer, der Podcast? Mhm. Fidel Gastro, nicht Castro. Das war ein Mensch, Fidel Gastro.
Und also wie ihr merkt, Martin ist ein bisschen aufgezogen heute.
Achtung Kochtopf, könnten wir uns heute einfach nennen. Jedenfalls, die beste Schokolade der Welt habe ich gegessen. Also ich habe sie verspeist, genossen, über die letzten Monate inzwischen, muss man sagen. Also sie hat nicht so lange gehalten, muss ich dazu sagen. Aber du hast mir ein Geschenk gemacht und ich habe mich sehr gefreut. Und man muss dazu sagen, ich habe es noch nicht im Podcast erwähnt, es stimmt, aber scheinbar zählt ja in unserer Freundschaft nichts mehr, was man sagt, wenn es nicht aufgenommen wird. Nein, tatsächlich hast du mir eine sehr große Freude
gemacht. Welche Freundschaft?
Der Punkt geht an dich. Aber jedenfalls hast du mir wirklich eine große Freude gemacht mit Jokolade.
Genau, ich habe gelesen, glaube ich, oder gehört irgendwo, dass Joko Winterscheid eine eigene Schokolade auf den Markt bringt und zwar nicht der Schokoladen willen, sondern wegen den Arbeitsbedingungen. Und ich fasse es kurz zusammen, so eine Art Fairtrade. Er möchte einfach, dass Schokolade richtig abgebaut wird und so weiter, richtig produziert wird und dass dann alle Bauern und so weiter alle oder jeder Produktionsschritt ausreichend Geld bekommen. Das ist wohl bei normaler Milka-Schokolade nicht ganz so. Und deshalb kostet die Schokolade einfach 7-mal mehr. Und da gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen und das habe ich gelesen und gehört. Und dann habe ich mir gedacht, der Martin ist so ein großer Joko-Fan, da bestelle ich das jetzt mal. Dann musste man 4 Wochen warten, glaube ich. Und ja, das war's dann. Habe ich dir geschenkt und seither hast du es ignoriert und das war ja auch okay so.
Das stimmt ja gar nicht, denn wir haben mehrfach sogar darüber gesprochen, ihr habt ja berichtet, wie gut die ist. Du hast sogar, als ich sie geöffnet habe, ja auch gekostet.
So. Ja, sicher, weil es super geil ist.
Sie ist mit Abstand die leckerste Schokolade, die ich bisher gegessen habe.
Ich habe hier übrigens, weil ich vorher auch ein bisschen so geschmatzt habe, nach dem Mittagessen hier so ein Milka Oreo Schokoladenteil, das ich hier verspeist habe und jetzt esse ich das letzte Stück und dann bin ich wieder voll in der Aufmerksamkeit da.
Du bist sowieso immer voll in der Aufmerksamkeit da, denn du kannst ja multitasken.
Ja, aber mit dem Sprechen ist schwierig.
Jedenfalls, Jokolade, ich kann es empfehlen persönlich. Wir könnten ja fast einen Produkttest draus machen. Ich nehme mal welche mit und dann machen wir noch einen Produkttest live. Dann schmatzen wir hier allen die Ohren voll. Ich finde sie wirklich lecker. 4 Sorten, alle 4 extrem geil. Alle 4 unterschiedlich, so muss Schokolade schmecken für mich. Ich habe natürlich Highlights, muss ich sagen. Also 2 der 4 Sorten waren besonders geil für mich.
Welche?
Das eine ist, glaube ich, die mit Kaffee und Baiser gewesen, die weiße.
Die war super.
Die hat Keksstücke, Kaffee und Baiser drin. Die fand ich gut. Und was mir auch sehr gut geschmeckt hat, war das mit den Toffee-Stückchen, mit Keks, Kaffee und Toffee. Aber eigentlich waren alle 4 sehr lecker, muss man wirklich sagen. Auch die mit Banane und Karamell. Oh, ja, allein wenn ich dran denke.
Es ist wirklich, aber es ist, man muss sagen, also es ist nichts für die kleine Geldtasche. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich es dir gekauft habe, sondern nur für unsere Zuhörerschaft. Ich glaube, jede Tafel kostet 5 Euro oder so. Oder mehr?
Nein, sogar eine Spur weniger inzwischen. 4, wenn ich das hier richtig sehe.
Okay, damals glaube ich, habe ich 25 Euro bezahlt für alles drum und dran, dass diese 4 Tafeln da, und da war dann der Versand.
Aber man muss dazu, und das, was ich jetzt hier offen habe, da musst du 4 Tafeln bestellen, damit du auf den Preis kommst. Das ist der, und das ist kein Probierpaket, sondern 4 Tafeln einer Sorte.
Ich glaube, das Probierpaket waren 25 Euro mit Versand oder irgend so. Also sehr teuer. Aber es dafür, hat sich ausgezahlt.
Ja, und dafür weiß man, dass das Geld am Ende bei den Bauern tatsächlich ankommt, bei den
jetzt
Arbeitern.
Da gibt es ja diese Frage, wenn im Supermarkt quasi so faire Milch oder so sein würde, da schließt man den Kreis jetzt auch zu dem vorherigen Thema, wär man bereit sozusagen für Milch zum Beispiel 2 Euro zu zahlen? Ist das so? Oder greift man dann am Ende des Tages doch wieder auf die 1 Euro günstigere Milch? Was glaubst du? Es hängt natürlich vom Einkommen ab. Und da gibt es ja auch viele, viele Tests dazu.
Ja.
Aber es ist einfach so schade, dass nicht jedermann quasi den Zugang hat zu solchen Produkten einfach.
Das finde ich das Schwierige bei der Fragestellung. Ich kann es nicht mal pauschal beantworten. Ich kann jetzt für mich sagen, dass ich inzwischen wahrscheinlich mehr drauf schauen würde. Aber muss man auch sagen, mir der Taler noch nicht so locker in der Tasche sitzt, dass ich immer einfach das quasi per se das Teurere nehmen würde, nur weil irgendwelche Siegel und Zertifikate drauf sind.
Würde ich auch nicht, aber es gibt ja Alternativen. Also zumindest, wenn man am Land wohnt. Also bei uns zum Beispiel kannst du zum Milchbauern gehen und dort die Milch von so einem Automaten runterlassen. Da zahlst du 1 Euro pro Liter.
So ein Automat nennt man übrigens Kuh.
Gut. Und jedenfalls gehst du dann zu diesen Automaten, drückst da drauf und dann kommt 1 Liter Milch heraus. Um 1 Euro. Das heißt, der bekommt jetzt hier 1 Euro, muss das dann wahrscheinlich auch versteuern, gibt es aber sicher irgendwelche Freigrenzen wieder bei den Direktvermarktern. Und das ist so eine Alternative, wo du natürlich alle Zwischenhändler ausschaltest. Und wenn der jetzt normalerweise um, weiß ich nicht, 20 Cent seine Milch verkauft, bleiben ihm da viel, viel mehr.
Ist richtig.
So. Und da ist aber wieder so, dass diese, wir haben schon mal hier gesprochen über die Unibox und jetzt Billa hat jetzt sowas Ähnliches, so eine Regionalbox, Regiobox, glaube ich, heißt das bei Billa. Die gehen jetzt quasi genau in diese Nische hinein. Und da gibt es ein großes Aufschrei von Bauern, die sagen, jetzt nehmen die uns das auch noch weg. Das Letzte, wo wir direkt vermarktet haben.
Ja, und wie stehst du dazu? Wie stehe ich dazu? Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich bin ja in der Jury von einem Ideenwettbewerb und da gab es Einreichungen, die in diese Richtung gegangen sind. Dadurch muss ich tatsächlich jetzt hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber ich sage es mal so, es gibt auch Aktionen, die genau dagegen gehen gegen diese Großanbieter, auch wenn das sicher schwierig ist, sich da durchzusetzen, aber die eher auf Seiten der Bauern stehen, diese trotzdem bündeln und da quasi regional trotzdem ohne diesen Zwischenhändler das für den Bauern ermöglichen und trotzdem für den Konsumenten eine Station, wo ich alles kriege oder verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, dass das der Zugang wäre, den auch alle lokalen Bauern unterstützen sollten, weil da haben sie natürlich dann mehr von. Ich finde es schwierig, muss ich ehrlich sagen, natürlich gegen Unimarkt, Billa, wen auch immer, sich da durchzusetzen. Ich finde im Kern die Idee hinter gut. Aber ich frage mich immer, ob das tatsächlich, also wir sind hier in Österreich, da hat der ländliche Raum natürlich seine Berechtigung. Ich frage mal, ob
wo hat denn bitte der ländliche Raum keine Berechtigung?
In Dubai.
Nur in Österreich hat der ländliche Raum Berechtigung.
Nein, aber
also in Deutschland hat er da keine Berechtigung. Da muss alles zugepflastert sein wie Berlin.
Baut mehr Hochhäuser.
Ach Gott.
Jedenfalls,
was
ja, es ist schwierig.
Redest du heute schon wieder hier vor dich hin?
Ich glaube, solche Stationen ergeben Sinn. Ich frage mich immer, ob tatsächlich die eine Sammelstation notwendig ist und ich finde es nicht gut, dass da die ganzen.
Und in Wahrheit ist es dir scheißegal und trinkst einfach die Milch um 25 Cent.
Nein, das stimmt nicht. Also zum Beispiel, ich rede von mir, ich kaufe tatsächlich die teurere Milch. Ich kaufe sogar die Milch in Glasflaschen, wenn ich es im Supermarkt kaufe.
Anständig.
Ja. Nur bleibe ich dann immer auf diesen Pfandflaschen sitzen, weil die sammeln sich dann so daheim
und ich vergesse. Und sie tragen sie nicht zurück. aber das kommt jetzt, gell? 2024, glaube ich, gibt es jetzt auch Mehrweggeschichten.
Das ist das nächste Ding, wenn man das ankündigt und dann 4 Jahre vorher sagt, ja, das kommt ja, dann in 4 Jahren.
Jetzt
immer,
weißt du jetzt schon mittlerweile, wer bei uns Wirtschaftsministerin ist? Ich meine, wie oft soll ich es denn noch sagen? Aber ja, haben sie sich halt alle nicht durchsetzen können. Außerdem, ich verstehe gar nicht, warum die das nicht so machen wie in Deutschland, wo jede Kunststoffflasche einen Pfand hat.
Ich war als Kind, aber jetzt kann ich hier mal Storys auspacken. Als ich Kind war, gab es das auch in Deutschland noch nicht. Ich habe als Kind die Pfandeinführung miterlebt und habe dann aber auch miterlebt.
Das ist, André erzählt, sie haben den Mauerfall mit.
Seit der Pfandeinführung.
Und ich habe so Wirtschaftskrise 1, 2 und die Pfandeinführung. Und das Absetzen von der Biene Meier.
Aber das Thema ist, ich habe auch miterlebt, wie dann diese Regelungen aufgeweicht wurden und auf einmal zum Beispiel Aludosen, die vorher Pfand hatten, auf einmal wieder keinen Pfand mehr hatten, aus mir unerklärlichen Gründen. Und bestimmte Mehrwegflaschen haben Pfand, weil irgendwie da was zugesetzt ist und andere wieder nicht. Und eine Zeit lang habe ich es mir so gemerkt, alles, was sprudelt, also was CO2 drin hat, das ist mit Pfand, das andere nicht. Stimmt aber auch nicht mehr ganz. Also ich kenne mich nicht mehr ganz aus. Manche Sachen haben es, manche nicht. Ich bin persönlich dafür, jegliche Glasflasche, jede Aludose sollte mit Pfand belegt sein. Ich finde sogar die 25 Cent absolut gerechtfertigt. So.
Also ich habe in meiner Kindheit noch miterlebt, wie das Jolly-Eis noch 5 Schilling gekostet hat. Ja, also jetzt haben wir wieder unsere Kindheitserinnerungen. Der Martin hat seine Brandrede gehalten jetzt gegen die Aludose. Aber fällt dir auf, die Aludose hat so ein bisschen Renaissance jetzt wieder. Die ganzen Wasser, die es jetzt da gibt, so Römerquelle, Mineralwasser, werden auf einmal in Aludosen abgefüllt. So auf die Art, dass sie halt, du stylischer das trinkst jetzt, oder keine Ahnung. Vorher war das alles irgendwie in Kunststoffflaschen und jetzt auf einmal werden es in coolen Aludosen vermeintlich abgefüllt.
Ja.
Nein, aber so quasi Pendant zum Red Bull oder keine Ahnung.
Dafür gibt es jetzt auch Coca-Cola in großen Glasflaschen.
Ja, also die Welt steht nicht mehr. Was ist da los? Es ist irgendwie der Virus hat durchgeschlagen auf die Produktentwicklung.
Ich möchte hier jetzt aber, wo wir schon bei Lebensmitteln sind und wir das Thema Lebensmittelverschwendung hatten, möchte ich noch mit einem Tipp abschließen. Und zwar passt es wunderbar in unsere Kategorie, die du mal eingeführt hast.
Reisetipps und ich sollte jetzt erzählen, welche Kraut.
Nein, keine Reisetipps, sondern in die Kategorie, wie gehen Dinge richtig. Und da geben wir euch so ein paar Lifehacks mit. Man kann Zitronen, die man versucht hat auszupressen oder ausgepresst hat, so halbierte Zitronen, kann man sehr gut im Geschirrspüler mit drapieren. Das reduziert Kalk und Kalkflecken.
Außerdem riecht's gut.
Und riecht gut und spart einem diesen chemischen Reinhänge irgendwas. Früher hat man sich dieses komische zitronenförmige Ding in den Geschirrspüler, damit es nach Zitrone riecht. Man kann halbierte Zitronen in den Geschirrspüler tun. Habe ich letzte Woche gelernt von einer Hörerin dieses Podcasts.
Wirklich?
Liebe Grüße, Ines. Danke für diesen Lifehack. Und den gebe ich hiermit weiter.
Ines. Na, liebe Grüße an die Ines. Wieso schickst du mir solche Tipps eigentlich nicht? Weil sie gewusst hat, dass ich das schon weiß.
Wahrscheinlich.
Wir machen das.
Sie hat mir auch angeschaut, wie du weißt es nicht. Also ich kam mir vor wie der letzte Mensch am Lande, der das erste Mal sieht.
Aber ich mache das auch schon seit Jahren.
Ja, mir haben das mehrere Leute danach, denen ich ganz stolz erzählt habe. Guck mal, da kann man das, ja, wissen wir. Also, deshalb, also für alle, die wie ich
kannten. Ja, aber weil, du hast wahrscheinlich die Anleitung vom Geschirrspüler gelesen und da stand es nicht drin. Und darum darf man das dann nicht.
Woher weißt du das so genau?
Ja, also weiter, nächstes Thema. Gibt es irgendwelche Business-Themen oder reden wir jetzt nur mehr so an Schwachsinn?
Zalando testet Zustellung mit Lastenfahrrädern. Ist dir das businessmäßig genug mal im ersten Schritt?
Ja, ich weiß nicht. Was das ist dasselbe wie Amazon testet gerade Friseurläden.
Das hast du das letzte Mal schon erwähnt.
Ja.
Ja, aber der Unterschied ist…
Die testen alle immer 100, die haben so viel Geld, dass ihnen alles egal ist. Hast du gelesen… wer ist da? Bitpanda oder so, die da Milliarden
ja.
bewertet sind, suchen einen
Chief Meme Officer.
Das heißt, da gibt es einen, der tut den ganzen Tag nichts anderes als wie Memes machen. Kannst du mal kurz erklären, was ein Meme ist?
Ja, klar. Ein Meme ist einfach ein kleines Bildchen mit einem Spruch drin oder drunter, was auf bestimmte Situationen, Filme oder Ähnliches anspielt.
Und so,
was
ich liebe ist. Das, ich liebe das. Das ja. hat man ja mal gesehen, wenn zum Beispiel irgendwie ein bekannter Schauspieler blöd schaut und drunter steht, so sehe ich aus, wenn ich in der Früh aufstehe oder irgendwas.
Genau.
So, und da gibt es jetzt eine offizielle Position, dass
Chief Meme Officer.
Ja, und der wird vielleicht noch eine Assistentin brauchen oder so. Was tust du da den ganzen Tag?
Ich glaube, einerseits Memes scannen und suchen, die es gibt. Zweitens, welche kreieren, die man im Marketing gut verwenden und einsetzen kann. Es geht irgendwann um Coolness. Und gerade in dieser Kryptosphäre muss natürlich, zählt Coolness schon. Wenn du da ein lustiges Meme siehst und dann irgendwas, ja, das ist schon.
Ach so, ein Schwachsinn. Also das.
Wir haben das bei Presono ja auch mal angefangen, so ein paar Memes selber zu machen, wo es mal passte.
Ja, zum aber Beispiel, du bist ja nicht der ganze, wenn du sagst, was machst denn du? Na, ich bin Fliesenleger und du, ja, ich bin Chief Meme Officer. Also ja, ich verlege Fliesen und du, ja, na, ich suche den ganzen Tag im Internet Memes. Oder was tun der?
Ja, Memes erstellen und Memes suchen. Aber früher hätte man einfach gesagt, das ist ein Grafiker, der im Marketing sitzt und Content-Marketing ein bisschen mitbetreibt quasi.
Aber welche Ausbildung brauche ich dafür vor allem? Muss ich da dafür studiert haben?
Den Master of Memes musst du gemacht haben. Da gibt es eine Fernuni.
Fernuni Hagen.
Die Fernuni Hagen. Ich habe noch schnell den Meme-Master gemacht. Am zweiten Bildungsweg.
Vorher den Bilanzbuchhalter, dann den Meme-Master.
Ja. Verstimmt, Chief Meme Officer. So, zurück zu dem Lastenfahrer-Thema. Jetzt ist ja der Hintergrund, es geht nicht ums Ausprobieren, sondern das Ziel von Zalando ist, dass sie CO2-neutralen Versand ermöglichen. Und das ist schon ein businessrelevantes Thema. Denn die ganzen Retouren, also das Lastenfahrrad holt auch die Retourensendung wieder ab. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, was Retouren bedeuten eigentlich für die Logistik und du kennst es selbst. Und ihr kriegt zum Glück nicht so viele Retouren.
Ich kenne das Gott sei Dank nicht.
Aber du weißt zumindest, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss und einen Plan B immer in der Hand haben muss. Und dazu kommt, wenn man sich das vorstellt wie bei Zalando, wo wir wissen, dass irgendwie, keine Ahnung, 90% zurückgeschickt werden, was das an Auswirkungen hat, finde ich den Kerngedanken nicht schlecht, dass in Berlin oder so mit dem Lastenfahrrad das gebracht und geholt wird.
Ja, aber ist ja nicht skalierbar.
Naja, aber du darfst nicht vergessen, die ganzen Lieferando-Fahrer brauchen ja Aufstiegsmöglichkeiten.
Du bist jetzt der Lastenfahrradfahrer. Vorher warst du der Pizzalieferant, jetzt bist du der Retourenabholer vom Zalando.
Naja, das muss man gleich dazu sagen, das hält natürlich Tür und Hof offen für irgendwelche Abzocke und schlecht bezahlte Leute, die da.
Sagt man hier in
Tür und Tor, danke. Tür und Tor offen für irgendwelche schlecht bezahlten Leute, die wieder zum Mindestlohn da körperlich sich betätigen und durch die Gegend fahren.
Es geht mal. Das aber ist schon ein bisschen auf dem Keks jetzt, dieses Vorschieben von CO2-Einsparen und so. Es geht mir ein bisschen auf dem Keks. Wäre es nicht einfach sinnvoller, wenn man mal, es ist super, wenn man auf das alles achtet und so weiter, aber es kommt mir leicht vorgeschoben vor, dass man halt noch mehr verkauft. Kann man das nicht einfach mal ehrlich sich anschauen? Und wenn sich Zalando ehrlich ansehen würde, dann würden die wahrscheinlich nicht jeden Fetzen aus Bangladesch dort kaufen.
Stimmt.
Also zum Beispiel noch nicht über Lastenfahrräder reden, sondern da könnte man auch dort ansetzen, dass man nicht für eine Jeans 2000 Liter Wasser verwaschen muss oder keine Ahnung. Also das wäre doch mal so ein sinnvoller Ding und das ärgert mich immer bei diesen vorgeschobenen Sachen. Ja, sagst du jetzt wieder nichts
dazu? Nein, ich stimme dir vollkommen zu und ich finde es gut, dass du da so eine klare Ansage machst, weil einer von uns beiden muss es mal tun. Nein, aber dir nimmt man es wenigstens ab, mir nicht.
Na, aber jetzt ehrlich, ich finde immer dieses vorgeschobene Blablabla, das nervt schon in so vielen Bereichen. Hey. Und vor allem bei diesem Umweltgedanken ist es klar, wir sollten schauen, dass die Umwelt geschützt wird und so weiter, aber da müssen wir halt einfach auch wirklich versuchen, Sachen einzusparen oder keine Ahnung, und nicht so jetzt schicke ich da als Zalando halt 20 solche Fahrradfahrer herum in der Gegend, nur dass es cool ausschaut in Berlin und somit sind wir grün und haben den grünen Stempel. Mhm. Also ganz ehrlich, ein Milliardenunternehmen mit so einer Power könnte auch sagen, du pass auf, deine Fetzen in Bangladesch, die machst du jetzt nicht mehr, schau, dass du sie in Spanien herstellst, dann ist das schon besser. Und dann haben sie aber um ein Vielfaches mehr Einsparung.
Da ist sowieso jetzt hinterfrage ich mal, das ist ein schöner Gedanke, haben Großunternehmen und Konzerne die Verpflichtung, Hersteller, die sowas wie eben von dir dargestellt ist, zu machen, zu rügen oder zu anderen Konditionen bzw. zu anderen Bedingungen zu zwingen. Also ich spinne das mal größer. Es könnte ja auch Amazon hergehen und sagen, alles, was in Indien von Kindern hergestellt wird oder halt generell da irgendwo unter menschenunwürdigen Bedingungen, wird nicht mehr gelistet und verkauft. Die müssen nachweisen, dass das zu fairen Bedingungen, zu dem und dem, bla bla bla, nachhaltig, ökologisch und produziert ist. Sonst werden sie nicht mehr gelistet oder vertrieben.
Geht immer mehr in diese Richtung. Ist so.
Glaubst du, das sollten die auch tun aktiv?
Ja, die Frage ist immer, was steht bei denen dahinter? Wenn sie es mal ehrlich meinen würden, viele, dann wäre das schon sinnvoll. Aber wie hältst du es mit der Ehrlichkeit in dem Fall? Also da geht es wieder nur darum, nicht um die wirkliche Responsibility, sondern nur um, dass man halt noch mehr Geschäft macht. Und das ist ja immer dieses Vorgeschobene. Wenn es wer ernst meint, und ich mag wirklich diese Unternehmen, die so quasi durch und durch das durchziehen. So, die sagen so, na, wir wollen jetzt nachhaltig sein, darum sind wir auch teurer, darum ist das so und so und so. Das geht natürlich nicht in jedem Bereich, wie man auch bei uns sieht, aber wir haben zumindest das Bestreben oder das Bemühen, dass wir sukzessive besser werden in ganz vielen Bereichen. Aber ich wäre, oder bei uns kommt ja das nicht mal auf, aber ich würde mich dagegen wehren, dass wir alle möglichen komischen Verkaufsargumente draufschreiben, die gar nicht stimmen. Also und das sind so Dinge, die, wo man aus meiner Sicht einfach, Made in Austria zum Beispiel ist sowas. Bei uns steht nicht Made in Austria drauf, wenn es nicht Made in Austria ist. Oder alles natürlich sonst sowas, wenn es nicht ist. Wenn das Ding aber vegan ist, dann schreiben wir es drauf und loben es aus. So, und das ist es immer dieses, quasi nur, ich suche ein Pickel und dann kann ich es draufschreiben, das nervt mich schon so. Und das sehe ich ein bisschen hinter, ohne dass ich jetzt Zalando kenne, aber das sehe ich dahinter ein bisschen.
Verstehe ich. Gute Überlegung.
Und wie gesagt, sie hätten die Power, wenn der hergeht und sagt so, lieber, und zumindest mal bei den Eigenmarken wahrscheinlich, wenn sie sagen, na, die Eigenmarken, die wollen wir jetzt mal CO2-neutral machen, die kaufen wir, was weiß ich, im Müllviertel ein, bei irgendeiner Stoffmanufaktur. Ja, machen sie nicht.
Die Frage ist, müsste man da international irgendwas als Regelung schaffen? Denn mal angenommen, das würde Amazon tun, dann würden vielleicht manche Anbieter eher auf Alibaba verkaufen, die da nichts tun und zack, verliert Amazon Geschäft und der andere Konzern, der es nicht
durchzieht. Das ist meiner Meinung nach komplett falsch, dieser Ansatz. Weil, wenn man, da müsste man jetzt ein bisschen größer denken, wenn Europa sich endlich mal ernst nehmen würde, dass wir so ein geiler großer Markt sind, dann könnten wir sofort die Schotten dicht machen und sagen, so, jeder, der hier verkaufen will, der muss dieses und jenes einhalten. Der muss sich an das Gesetze halten, der muss Steuern zahlen, der muss weiß ich nicht was. Und ganz ehrlich, Apple und Co. oder wer auch immer haben gerne unseren Markt. Da sind wir viel zu groß. Wenn das jetzt Österreich alleine sagen würde, dann verstehe ich es, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass Apple es sehr schmerzen würde, wenn sie auf einmal keine iPhones mehr verkaufen würden in Europa. So, und das hat meiner Meinung nach die EU verabsäumt, dass sie dahergehen und sagen, so, wir machen jetzt mal die Schotten dicht und ihr haltet euch alle an unsere Regeln. Wie kann es sein, dass die alle keine Steuern zahlen? Das ist doch alles unbegreiflich. Und jetzt, das Geilste ist, jetzt geht Amerika her und macht diese Steuergesetze global. Ich meine, wo sind wir denn? Wir könnten ruhig mal sagen, du Freund der Berge, lieber Amazon, wenn du hier Umsatz machst, zahlst du Steuern. Das ist, und noch viel cooler finde ich es an dieser Stelle, dass unser Finanzminister sagt, na, da brauchen wir jetzt aber dringend Regelungen. Ist dem Herrn nicht klar, dass er der Typ ist, der diese Regelungen schreiben kann? Er kann sich hinsetzen und sagen, oh, nur in Österreich kann er das machen. Wenn Amazon oder wer auch immer hier Gewinne macht, dann versteuern wir die. Ist halt ein regionales Steuergesetz dann in der EU. Warum soll das nicht gehen?
Ich glaube sogar, dass viele nachziehen würden, wenn mal jemand wirklich starten würde damit.
Ja, also und das kann doch alles nicht sein. Da könnte ich mich wirklich stundenlang aufregen.
Dann lassen wir das Thema lieber, aber gute Aussagen dabei, finde ich. Da kann man sich einiges mitnehmen. Für mich jetzt eine.
Ist ja übrigens ein super positives Feedback bekommen zum letzten Mal zu meiner Schiedsrichtergeschichte. Dich interessiert es halt nicht, aber.
Doch, erzähl.
Aber. Immer. Na, aber dass man da noch mehr reingeht, was so Schiedsrichtertricks eigentlich sind, die man quasi dann ins tägliche Leben übertragen kann.
Leg los, du hast bestimmt schon ein
paar. Nein, habe ich nicht. Ich wollte das nur sagen, dass ich auch ein positives Feedback kriege. Nicht nur du und die Ines tauscht euch aus über einen Geschirrspüler, sondern ich kriege Feedback, dass das mit dem Schiedsrichter gar nicht so unspannend ist.
Es ist ja auch nicht. Das habe ich dir damals schon gesagt, als ich dich kennengelernt habe und du mir die ersten Storys erzählt hast.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel auch dieses, du hast mir das auch erklärt, dieses Anteasern, dass man zum Beispiel mal die Hand so Richtung Tasche am Hintern wandern lässt, weil da hinten ist ja deshalb Arschkarte, die rote Karte drin. Genau. Dass man so tut, als ob, damit die Leute erstmal erschrecken und gleich mal zurückrudern und in Wahrheit ziehst du sie aber nicht raus, sondern du zeigst dir nur, hä?
Genau, pass auf. Also Körpersprache, ja. Oder auch das Thema rote Karte zeigen. Also es ist ganz spannend, wenn wer etwas anstellt. Sagen wir mal, es ist irgendeine Spielsituation und dann kommt da irgendein Verteidiger und säbelt den Stürmer ab. Und jeder weiß so. Dann ist es bei einem sehr guten Schiedsrichter, hörst du schon vom Pfiff her, was jetzt gleich passiert. Der macht noch gar nichts.
Weil der viel energischer
pfeift. Der ist viel energischer. Du hast eben, nennt man da Pfeifensprache. In der Pfeifensprache weißt du, ist ein normales Foul, ist eine gelbe Karte oder eine rote Karte. So. So, der pfeift energisch. Und dann gibt es aber die kommt jetzt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber ich sage jetzt mal, eine Standardsituation ist so, dass dann natürlich alle hinstürmen und der ist ja gerade verletzt worden und so weiter und da geht es ja so richtig rund. Und was du dann aber machst, ist, dass du dem Täter sozusagen eine gewisse Zeit gibst, dass er das verarbeitet. Weil wenn du dorthin stürmst und dem die rote Karte quasi ins Gesicht drückt,
dann ist der noch mitten in der...
Der ist mitten in der Emotion, kann es passieren, dass dich der wegstoßt und so weiter. So, wenn jetzt dort keine Rudelbildung ist, das würde jetzt zu weit führen, aber sagen wir mal, das ist eine normale Szene, gehst du dorthin, schaust, dass der verarztet wird, schaust, dass dort mal Ruhe einkehrt, dann schnappst du den, gehst zur Seite, gibst ihm die rote Karte und der wird das Spielfeld ganz normal verlassen. Und das ist so der Riesenunterschied. Du musst immer aufpassen, was so die Außenwirksamkeit ist. Und wir haben das damals eben so auch so trainiert. Das kommt vieles noch von diesen Höhlenmenschen, die halt quasi du auf der Flucht bist. Wenn du angegriffen wirst, und in dem Fall ist es so, du hast das angestellt und auf einmal kommt wer und bestraft dich, dann willst du tendenziell eher weg. So. Oder unangenehme Sachen verleiten dich eher zur Gegenwehr, sagen wir es mal so. Und wenn du das bei einer roten Karte machst und du dorthin stürmst und dem das ins Gesicht drückst, dann kann es dir eben sehr leicht passieren, dass der herhaut oder dich wegschubst oder irgendwas dort macht, was du ja wirklich vermeiden möchtest.
Ja. Ja, ja, und jetzt übertragen wir es auf die Business-Situation zum Beispiel. Irgendeine unschöne Situation passiert mit 3, 4 Leuten drumherum, vielleicht sogar irgendwas in einem Meeting oder so, dass man nicht sofort zurückschießt mit allem, was man hat, weil derjenige vielleicht selber merkt, da ist er jetzt übers Ziel hinaus, aber dass man klar zu verstehen vergibt.
Jetzt passiert jetzt was?
Es ist also so nicht, aber dass man nicht die Leute vor dem Team bloßstellen muss zum Beispiel. Also man schon allen sagt, das ging jetzt zu weit, aber nicht diese finalen, man kann das Vier-Augen-Gespräch danach trotzdem suchen.
Nein, der Pfiff ist sozusagen das, dass du zu erkennen gibst, so nicht. Und dann gibst du Zeit zum Nachdenken.
Und alle haben auch mitgekriegt, da wird was passieren.
Und sagst nach dem Meeting, jetzt bleiben wir kurz noch sitzen.
Genau.
Zum Beispiel. Aber was ganz was anderes, weil das ist nämlich ein sehr schmaler Grad, wie ich finde, was es auch gibt, ist, immer dann, wenn es eine Außenwirkung hat, dann musst du eigentlich sofort reagieren.
Stimmt.
So, und beim Schiedsrichtern ist das jetzt so, da sagen wir mal, irgendeiner schreit und gestikuliert herum. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der gleich die gelbe Karte bekommt, wenn man das nicht darf. Wenn jetzt einer nicht gestikuliert, keine Außenwirksam macht und neben dir herläuft und sagt, na, aber Schiri, das war jetzt der Scheiß, was du gemacht hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich keine gelbe Karte kriegen, sondern wird der Schiedsrichter zurück sagen, ja, schau, dass du besser Fußball spielst oder irgend sowas, aber da gibt's nichts. Aber wenn der in die Außenwirksamkeit geht, und das ist auch sowas, wenn jemand quasi im Unternehmen auch die Außenwirksamkeit auf sich zieht, andere Leute dazu holt oder sonst was, dann ist es ziemlich wichtig, dass du schnell eine Aktion setzt und sagst, so nicht.
Stimmt, und das dann aber auch vor den Leuten.
Oder wenn dich wer versucht bloßzustellen,
ja,
sofort einen Cut und
stimmt,
aufstehst und gehst.
Oder? Du hast recht, das ist ein schmaler Grat. Man muss genau entscheiden, wo befinden wir uns gerade.
Genau.
Ist es der Angriff gegen dich oder macht nur jemand, ich sage jetzt mal, inhaltlichen Blödsinn, den man zwar stoppt, aber wo man nicht gleich eskalieren muss. Ja, es ist guter Punkt. Da haben wir doch gleich wieder was eingebracht, ja.
Ja, sorry. Wollte
mir nur kurz. Finde ich gut. Finde ich super. Jetzt haben wir eine schöne Überleitung. Hast du gelesen, Runtastic startet mit der Partner-Company namens Tous Smart Glasses für LäuferInnen. Also es geht jetzt darum, dass es quasi Sportbrillen gibt und in diesen Sportbrillen soll zum Beispiel deine Geschwindigkeit, der Puls und sowas angezeigt werden, damit du nicht ständig auf die Uhr schauen musst. Leute wie ich denken sich, voll praktisch, muss ich aber ehrlich auch sagen, außer im absoluten Profibereich sehe ich da keine Anwendung. Wenn jetzt das der kenianische Weltrekordhalter nicht ständig auf die Uhr schauen will, sondern möglichst fokussiert nach vorne schauen will und dann in irgendwelchen Sportbrillen die Geschwindigkeit aber wirklich ganz genau sieht, weil der muss die konstant halten, weil wenn er es schon 300 Meter zu langsam macht, dann ist schon ein Problem und so. Dann, da sehe ich es ein, für den Otto-Normalsportler halte ich es für unnötig, aber jetzt kommen wir zu einem...
Ja, aber wir haben so viele Dinge, die unnötig sind. Es ist halt einfach ein geiles Gadget.
Ist absolut. Ja, ist ja auch, ich sage ja nur meine persönliche Meinung. Sie bringen das, werden das rausbringen und das werden auch tausende Leute kaufen. Und am Ende sehe ich mich sogar mit so einem Ding rumlaufen. Aber könntest du dir vorstellen, dass das nicht eine Technologie ist, die zum Beispiel im Fußball total spannend wäre, dass der Schiedsrichter in eine Brille bestimmte Infos reingebeamt bekommt, vielleicht sogar Szenenwiederholungen oder zumindest Infos von außen, nicht nur über den Knopf im Ohr, sondern dass er irgendwas sieht oder Infos kriegt, schau nach da, was vielleicht auch, also was visuell unterstützt oder so. Kannst du dir da einen Anwendungsfall vorstellen?
Ich kann mir einen Anwendungsfall vorstellen, dass dir zum Beispiel die Zeitlupe dann eingeblendet wird.
Ja.
Also dass du... Heute ist es ja so, dann gibt es den Videobeweis und du läufst raus und schaust dir das an und dass da das halt eingeblendet wird. Nur wird es wahrscheinlich auch komisch ausschauen, weil die Schotten dicht waren. Und du stehst so ein bisschen apathisch da und schaust gerade auf deiner Oculus-Rift-Brille. Aber ja, sowas schon. Aber was natürlich super ist, ist, wenn der Name eingeblendet ist. Weil du dann jeden mit Namen ansprechen kannst.
Stimmt.
Aber das fände ich im Business-Kontext auch super.
Oder auch schon mal dazu, wie oft hast du den schon angepfiffen heute?
Ja, und ist der schon verwarnt oder nicht? Statistiken zu dem Spieler. Ja, macht viel Sinn. Schon das spannend. Ist überhaupt in dieser ganzen Fußballwelt, da gibt es so viel mehr Technik, als was man glaubt. Also zum Beispiel werden ja, gibt es in vielen Stadien dieser Welt so Kamerasysteme, die quasi die Spieler mittracken, wo sie laufen, Laufwege.
Ja, und am Ende können sie also deshalb sagen, wie viele Kilometer jeder einzeln gelaufen ist. Und
ja, die teilweise haben sie auch was am Körper und so, aber die meisten wird über so Videosysteme gemacht. Und auch große Clubs haben da ja alles, dass sie während dem Spiel Videoanalysen machen, die sie dann in der Halbzeitpause quasi, die sehen dann live diese Bilder, wie sie das verändern sollen und so. Oder der Trainer kriegt Informationen von diesen Videoleuten. Also total spannend.
Fasziniert mich auch, da habe ich mal sogar auch Sachen gelesen, da gibt es ja auch massiv viele Forschungsprojekte, dass dann zentral auch der zusätzlich zu den genannten Infos der Puls von jedem Spieler trackbar ist, gemappt auf die Bewegungen, die er macht, dass du genau auch schaust, wie K.O. ist der, wie viel Laktat hat der schon produziert, weil er so oft gesprintet ist. Vielleicht sollte ich den früher auswechseln, weil er eh K.O. ist, auch wenn er es scheinbar nicht mehr hat, aber ich weiß, er ist nur noch bei 70% Leistungsfähigkeit oder irgendwie solchen Themen dann. Es ist schon interessant.
Nein, ist überhaupt. Es ist, also jetzt mal lassen wir den Fußball mal weg, aber es ist spannend, so einen Mannschaftssport, wo so viel Geld drinnen ist eigentlich und wo es nicht auf die Leistung eines Einzelnen ankommt, und so viele Einflussfaktoren einfach da sind, dass man das dann so durchanalysiert und zu optimieren versucht. Am Ende des Tages geht es um das, ob der den Ball trifft oder nicht. Aber was da alles vorher an Professionalität passieren muss, ist irre.
Das stimmt. Da steckt viel dahinter. Aber für alles braucht man was? Heutzutage?
Presono.
Nein, Internet.
Also, aber selbst für das. Was? Braucht man nicht. Geht ja offline auch.
Ja, bei Presono brauchst du kein Internet, aber für die meisten Sachen brauchst du heutzutage Internet. Und was machst du, oder sagen wir es so, Glasfaser wird ja so gehypt als das neue Ding. Aber du kennst es, du lebst am Land, du bist betroffener vielleicht. Was ist, abgesehen davon, dass du, glaube ich, keinen Glasfaseranschluss hast. Aber
ja, weil der so unfähig war. dieser Hersteller von diesen Glasfaserdingern bei uns, der war so unfähig.
Aber sei froh, denn das könnte sonst teuer werden. Stell dir vor, da würden Biber leben. Ist in Kanada passiert. Da haben Biber das Glasfaserkabel sowas von angeknabbert und zerstört, dass über 2000 Haushalte kein Internet mehr hatten, weil die Glasfaserkabel von Bibern angeknabbert wurden. Ist das ein Risiko, was man mit einrechnen sollte, wenn man Glasfaserkabel verlegt?
Das haben wir eh schon mal über die Ozeane, wenn ja. Das so verlegt wird, was ist, wenn dort unten der
Nemo kommt und
der Nemo das dort auffrisst oder so, ist schon eigentlich ein Wahnsinn, wie abhängig wir von dem Ganzen sind.
Jetzt so mal, wie schnell Dinge zusammenbrechen. Wenn man sich überlegt, jetzt kappt mal alle Überseekabel innerhalb von 5 Minuten heutzutage. Da würde, also mal abgesehen davon, dass das dauert, bis das gefunden und repariert ist oder neu verlegt ist, aber da bricht sämtliche transkontinentale Kommunikation oder der Großteil davon.
Die Industrie bricht zusammen.
Ja, über Satelliten kannst du noch viel ausgleichen, aber nur das Notwendigste. Aber also
kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen.
Völliger Wahnsinn, oder?
Aber es ist überhaupt ein Wahnsinn, wie Sachen zusammenhängen, nicht nur im Internet. Ich war vorher gerade bei einem Termin und da ging es um so ein Bauprojekt und der hat mir erzählt, die Rohstoffe sind so exorbitant teuer geworden, das Holz zum Beispiel, aber auch Styropor, sie kriegen für einen Bau kein Styropor mehr. Und warum? Weil anscheinend braucht man für die Styroporproduktion irgendeinen Abfallding von Kerosin. Nachdem aber jetzt keiner fliegt, produzieren sie das nicht und darum gibt es kein Styropor. Also es ist ein Wahnsinn, wie das eigentlich alles verflochten ist und über das man sich ja keine Gedanken macht. So, weil es jetzt aber kein Styropor gibt, kann der seinen komischen Keller nicht fertig machen
Ja. Und
steht alles.
Da also, hängt so viel wieder dran.
Da hängt wieder so viel dran. Also diese Verwobenheit der Industrie und der Wirtschaft ist schon ein Wahnsinn, was wir da mittlerweile haben.
Das glaubt man immer so nicht, weil du kaufst irgendwas und denkst du, ja.
Ja, man sieht es ja auch bei den Impfungen jetzt im Prinzip. So, da sagst du, ja, der BioNTech soll das herstellen. Ja, das Problem ist nur, er kriegt die Rohstoffe wieder aus Amerika und dort wieder her und da wieder her. Oder Indien jetzt zum Beispiel, ist auch ein großer Hersteller von irgendwelchen Rohstoffen wieder. Ja, das ist halt, wenn du das dann wieder nicht herkriegst oder die auf einmal so Handelsembargos haben, wo sie sagen, nein, impfen mal bei uns alle durch und dann kriegt ihr das. Das ist echt der Wahnsinn.
Das ist Vor- und Nachteil der Globalisierung, der weltweiten Zusammenarbeit. hat Vor- und Nachteile. Ich finde ja auch, das haben wir hier schon mehrfach beleuchtet, auch Europa sollte viel mehr in der Lage sein, autark zu agieren. Das schließt den Kreis zu deiner Ansage vorhin. Weil wir hätten alles, was wir brauchen, im Wesentliche zumindest. Und ja, manche Dinge müsste man vielleicht noch erschaffen oder aufbauen.
Oder wieder zurückholen. Nimm die Textilindustrie. So. Früher war Textil riesig in Spanien und überall. Ist ja alles nicht mehr. Ja, aber warum? Weil alles irgendwo in Bangladesch und sonst wo hergestellt wird. Warum holen wir das nicht einfach wieder zurück? Es geht ganz einfach. Alle, die irgendwie was herein importieren an Textil, wird mit 100% ein Zoll belegt oder 50% oder keine Ahnung, viel jedenfalls, muss ich auszahlen. Dann zahlt sich es auf einmal wieder ordentlich aus. Das kann zur Folge haben, dass wir jetzt vielleicht wirklich das T-Shirt nicht mehr um 2,99 kaufen können. Aber ja, vielleicht wäre das eh ganz sinnvoll.
Sollte man meinen. Jetzt bin ich auch gespannt, hast du es schon gelesen, in Wien sind ja irgendwie die Leute schon wieder über die Geschäfte hergefallen gestern. Seit gestern ist, glaube ich, wieder irgendwie irgendwas offen und die hatten ja viel härteren Lockdown noch. Und ja, gibt schon wieder Fotos, völlig überrannte Supermärkte und so. Und ich frage mich wirklich, auch, also braucht so viel, ist es so schlimm, dass man am ersten Tag, wo alles aufsperrt, sofort wieder in die Geschäfte rennen muss? Also mir fehlt da tatsächlich das Verständnis, weil ich komme auch gut aus, wenn ich mal einen Monat oder auch 3 Monate keine Kleidung kaufen kann zum Beispiel. Abgesehen davon, dass es online ginge. Aber mal angenommen, man möchte das nicht machen, sondern den lokalen Handel, dann kauft man es halt ein bisschen später. Also ich verstehe nicht, woher dieser...
Ja, da kommt jetzt, glaube ich, viel dazu, dass die Leute einfach schon sehr müde sind und jetzt mal wieder raus wollen. Ich glaube auch, also ich bin auch einer, der, wenn das am 19. aufsperrt, will ich in einem Gastgarten sitzen.
In ein Restaurant möchte ich auch gerne, ja, das stimmt.
Und da wirst du sehen, am 19. werden alle Restaurants bombenvoll sein. Die ersten Tage. Und ich bin einer davon, der sich anstellt. Ich will dieses Gefühl wieder haben.
Okay, da gebe ich zu, ich warte noch 2 Wochen länger, weil es mir so egal ist. Dann in Relation gesehen einfach. Ja,
ist mir alles egal. Aber komm jetzt um dein Rad. Da ist dir nichts
egal. Ist mir nichts mehr egal, das stimmt, absolut. Wenn die Fahrradhändler zu hätten, dann hätte ich ein Problem. Du hast vollkommen recht, es liegt einfach an den Prioritäten, wie man sie sich setzt.
Genau.
Das stimmt.
Ah, war das wieder eine schöne Folge.
Das war eine schöne Folge. Sollen wir noch ein Thema anreißen? Ich hätte ja noch 2 Notizen. Aber lassen wir es für heute. Wir haben so viele Fußballtipps gegeben.
Na, das war quasi die Fußball-Essens-Globalisierungsfolge.
Das ist auch ein schöner Titel.
Na, da müssen wir irgendwie, die Arschkarte muss rein in Titel und noch ein paar andere Sachen. Also das heißt, du isst jetzt den Rest deiner Jokolade auf, bist wieder ein bisschen lieb zu mir. Ihr schaltet alle heute, wenn ihr es am Donnerstag hört, ein
Pro 7,
20:15 Uhr, Germany Next Topmodel. Und wenn ihr es etwas später hört, dann schaut einfach mal in euer Instagram und so weiter hinein. Vielleicht findet ihr ja den einen oder anderen Hinweis, was da jetzt quasi passiert ist. Das würde uns sehr freuen. Wir würden uns auch über ganz, ganz viele Kommentare freuen. Wir freuen uns bei Achtung Achterbahn auch immer über Feedback. Was kann ich alles in die Geschirrspüler schmeißen zum Beispiel, damit der Martin wieder einen neuen Lifehack lernt, das er dann jedem erzählt. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback, aber nur Positives, bitte. Die Welt ist schon so negativ, bitte schickt mir nur positive Kritik. Das kann ich nehmen, die negative leider nicht. In diesem Sinne, schönen Tag, ciao, baba.
Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Schickt uns eure Themenvorschläge oder Themenwünsche, Anregungen und Co., wie es Hannes schon gesagt hat. Und ansonsten, drückt auf Abonnieren bzw. Folgen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer. Gibt es so einen Button, einfach draufdrücken, da würden wir uns wirklich freuen. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt aufmachen zum nächsten Termin. Hannes hat zu tun und außerdem hat er mich für eine Challenge nominiert, wo ich mir irgendwie meine Nasenhaare noch ausrupfen muss mit einem Entmetics-Produkt. Und ich bin gespannt, ja, denn solche Nominierungen nehme ich natürlich an. Ist ja wie die Eisbucket-Challenge, genauso viral wird auch diese Challenge gehen. Also für alle, holt euch alle Männer da draußen. Und ja, lieber Martin Eder, ich erwähne auch dich mal wieder, bevor du mir sagst, eine Folge, wo du nicht erwähnt wurdest, auch du bist ab sofort nominiert für diese Challenge. Also besorgt euch alle das neue Entmetics Enthaarungsset. Hannes, wie heißt es genau?
Nose and Ear Waxing Set. Und weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? Es ist, glaube ich, die erste Sendung, wo man nicht über Sex gesprochen hat.
Ah, dann müssen wir ja nochmal. Das stimmt.
Ist mir jetzt gerade bei Martin Eder eingefallen.
In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.